Schwestern, wir heiligen uns geliebt und ersehnten Gottes. Ich bin dankbar und glücklich, heute bei euch zu sein und durch ein Wort der Ermunterung und so Gott will, ein Wort des Ausharrens und der Freude sagen zu dürfen. In dieser bewegten Zeit, als vorhin unser lieber Versammlungsleiter Albert sagte, wir kommen erst in einem halben Jahr wieder hier zusammen, da dachte ich, was wird dann sein? Was könnte bis dahin geschehen sein? Wie so eine Art Schreck ist im Augenblick über mich gekommen. Wie ich mir sagte, nur das, was Gott bestimmt hat vor Grundlegung der Welt, dass es geschehen sollte und nichts anderes. Und das gibt uns Mut und Freude. Ich will heute ein heißes Eisen angreifen. Ich möchte etwas sagen über heilige Einzelgänger Gottes. Heilige Einzelgänger Gottes. Die Frage, Masse oder Einzelgänger, wer ist auf dem rechten Weg? Was ist das Richtige? Diese Frage ist gar nicht so einfach. Sie ist aber zu einer Endzeitfrage geworden. Dadurch, dass in der letzten Zeit viele Leute nolens volens, das heißt auf Deutsch, ohne ihren Willen gegen ihr Zutun, mit Gewalt Einzelgänger wurden. Ich habe den Bericht gelesen einer jungen Frau aus Leipzig, einer gläubigen, heiligen Frau, die in Leipzig von der Straße weg nach diesem Krieg verhaftet wurde, einfach ohne Grund und ohne Ursache, sind verhaftet, mitgenommen und verurteilt wurde zu 20 Jahren Zwangsarbeit auf russischem Boden. Warum? Das hat sie nie erlebt oder erfahren oder gewusst. Sie sollte sagen, dass sie Spionage getrieben hat. Und das hat sie gar nicht. Und die schreibt dann nach furchtbaren Erlebnissen. Das war eine Segenszeit ohne Gleichen. Als sie endlich wieder, sie hat nicht alle 20 Jahre ausharren müssen, aber sie hat doch lange Jahre Schreckliches erlitten. Da, als sie wieder frei wurde, sagte sie, ich habe während meiner Gefangenschaft, während meiner Demütigungen, habe ich Gott nur loben können, wie stark und froh und fest und glücklich ich geworden bin von den aus der Bibel gerissenen Blättern, die die Wärter nicht erkannt hatten, die ihr zum Schutzgebrauch gegeben wurden. Da hat sie gemerkt, das war der Römerbrief und der erste Korintherbrief. Das haben die Wärter nicht gemerkt. Aber später, als sie dahinter kamen, wie sie diese Blätter so bewahrte und dann heimlich weitergab an andere Gefangene, was es war, und da haben sie es natürlich vernichtet. Meine Freunde, ohne Willen und ohne Wollen und ohne Planen gibt es und gab es und wird es immer geben, heilige Einzelgänger. Und die werden in der Endzeit zunehmen. Und deshalb will ich jetzt euch aus der Bibel ein buntfarbiges Bild entrollen von den verschiedensten Männern und Frauen, die Einzelgänger waren. Und ihr werdet erstaunt sein, wie man aus jeder einzelnen Darstellung neue Wahrheiten aufleuchten sieht, die uns ansprechen, die uns zu unserem Herzen reden, die uns ermuntern, die uns trösten, die uns neue Kräfte vermitteln. Aber ich muss zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, der größte Einzelgänger, den es je gab, das war der Herr Jesus. Er war ein Einzelner und ein Einsamer, obwohl er immer wieder von der Liebe Gottes getrennt Kreise suchte, einen Zwölferkreis, von dem er wiederum einen Dreierkreis hatte und von dem wiederum einer sein Lieblingsjünger war. Einen 70er-Kreis aus den Nationen, für die Nationen, und dann Kreise hatte von Tausenden, nämlich bei der Speisung der 4000 und 5000, weil man ja da berechnen muss, dass im Orient der Kinderreichtum viel stärker als bei uns ist, im Westen. Das waren das etwa 20.000 Menschen oder mehr, die er da gespeist hat, nicht nur mit Brot und Fischen, sondern auch mit dem Wort des Lebens, mit seinem Geist, mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Also er ist nicht Massenversammlungen aus dem Wege gegangen, hat die abgelehnt, sondern er hat die Massenversammlungen auch bedient, nach Leib und Seele und Geist, und hat die kleinen Versammlungen gepflegt. Allerdings, und nun spreche ich wieder eine ganz entscheidende Wahrheit aus, hat er nie gesagt, oh, bleibt mir treu, haltet mir die Treue, lasst mich nicht allein, lauft nicht weg und so weiter. Das hat er nie gesagt. Der hat eher das Gegenteil gesagt. Wollt ihr auch weggehen? Dann geht's. Und als er wusste, dass Judas ihn jetzt verrät, da sagte er nicht, Judas, überleg dir das. Du weißt doch, wie ich dich liebe. Und so weiter. Wie wir es gemacht hätten mit unserem gefühlsmäßigen Christentum, wie wir die letzten Durchblicke in all ihrer Härtheit und Stärke und Strenge und Herrlichkeit und Heiligkeit, aber auch der uferlosen Liebe nicht erkennen, wie wir es gemacht hätten. Wir hätten gesagt, Judas, bleib doch da, mach doch keine solchen Sachen. Was sagte er? Was du tust, das tue schnell, das tue bald, das tue eilend. Jesus war der größte Einzelgänger, denn die schwersten Stunden seines Lebens, die Gebetsentscheidungen, die Gebetskämpfe, war er allein. Da schickte er seine Jünger weg. Legt euch hin, schlaf, ich wache. Jesus war der größte Einzelgänger, denn er ist nicht, als er in den Himmel fuhr, mit einer großen Schar von Engeln und Erzengeln und Engelfürsten und Menschen und Heiligen auserwählten. Er ist allein den Weg gegangen durch die untere Dämonenhülle, durch die zweite Hülle der Strategen, das heißt der Lichtengel, und durch die anderen Sphären, der Troposphäre und der Ionosphäre und wie sie alle heißen, nach der Wissenschaft bzw. nach der Schrift. Da ist er durchgefahren als Einzelgänger. Aber nicht, um Einzelgänger zu bleiben und zu sagen, Vater, hier bin ich. Ich habe das Werk vollbracht. Ich habe das Opfer dargebracht meines Leibes. Und die jetzt sich nicht fügen wollen, lassen wir sie fallen. So nicht, so nicht. Wenn ich erhöht sein werde von der Erde, werde ich wie viel zu mir ziehen? Werde ich alles zu mir ziehen. Er wurde ein Einzelgänger, um einmal alle der gleichen Segnungen, der gleichen Herrlichkeiten teilhaftig werden zu lassen, die ihn wie ein heiliger, brausender Sturmwind der Liebe des Geistes erfüllten und bewegten, wurde er Einzelgänger. Und er ist deshalb hinaufgefahren über alle Himmel und hat deshalb den Platz eingenommen, damit sein Gott und sein Vater, in den er liebend einging, er blieb immer der Herr Jesus und wird immer der Herr Jesus bleiben. Und trotzdem ist das Endziel Gott alles in allem. Und dazu war er Einzelgänger. Ich will aber euch eine kurze Begebenheit, die euch vielleicht gar nicht so recht in der Erinnerung ist, weil sie so ganz nebenbei steht, aus Markus 9 zu Anfang lesen, ehe ich euch die 12 Einzelgänger, aus deren Leben ich den einen oder anderen Lichtstrahl aufleuchten lassen möchte, damit wir die erkennen und sehen, damit wir bewegt werden von diesem buntfarbigen, lebendigen Wirken des Heiligen Geistes Und wir sehen, wie Gott so groß ist, so wunderbar ist. Ich lese zu Anfang Markus 9, Vers 38 bis 40, also drei Verse nur. Markus 9, 38, 39 und 40. Dort lesen wir Folgendes. Johannes aber, der sanftmütige, demütige, liebe, feine Johannes, Johannes aber sprach, Rabbi oder Lehrer, wir sahen jemand, der uns Jüngern nicht nachfolgt, der sich nicht unserem, ich rede mal ganz derb, unserem Hauskreis oder Wanderkreis, wie man nennen will, angeschlossen hat. Wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben, in deinem Namen, also im Namen Jesu. Und wir wehrten ihn. Wir sagten, aus, das geht nicht, du bist nicht bei uns, du hast nicht das Recht, im Namen Jesu Dämonen auszutreiben. Wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Wir sind die Rechten, wir sind die Auserwählten, wir sind die Jünger, wir. Und die anderen, die konnte es wagen, ohne mit uns Kontakt aufzunehmen und sich mit uns organisatorisch oder sonst wie zu verbinden, die konnte es wagen, aufzutreten im Namen Jesu und den Dämonen zu gebieten und sie auch ausfahren. Ist das möglich? Und das meldet er dem Herrn, der Johannes. Beim Petrus hätten wir es eher verstanden, beim Jakobus auch. Aber nicht beim Johannes. Wir wehrten ihn, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehret ihn nicht. Denn es ist niemand, der ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald übel von mir zu reden vermögen wird. Nun kommt ein unbekanntes Wort der Schrift. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich den Wert und die Wucht und die Kraft dieses Wortes verstand und sie mein Leben stark befruchtete. Dieses unbekannte Wort. Es gibt von diesem Wort ein gegenteiliges Wort. Das kennen wir alle. Das gegenteilige Wort heißt, wer nicht hörig ist, ist wider mich. Das ist auf den ersten Blick ein hartes Wort. Und ich habe als junger Mensch in den ersten Monaten und Jahren meines Glaubenslebens, habe ich darauf geurteilt, der ist nicht für Jesus, also ist er gegen Jesus, also ist er ein Verlorener und verdient nicht unser Mitleid, sondern ein strenges Gerichtswort. Eine Zeit lang sind wir alle Pharisäer. So, jetzt lese ich das Wort vor. Wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Wenn ihr also auf der Straße einem Menschen begegnet und ihn fragt, wie stehen Sie zu Jesus? Was bedeutet Ihnen Jesus? Und er sagt etwa, wie ich oft erlebt habe, auf der Straße, in Kaufhäusern und im Zug und im Bus und da und so. Der sagt vielleicht, ja, Jesus war ein großer Religionsstifter. Der Buddha und der Mohammed und der Moses und war ein edler, guter Mensch, der sich geopfert hat. Für seine Ideen und für seine, ja, das war er. Wir haben kein Wort gegen Jesus gesagt, haben ihn anerkannt, aber nicht in seinem tiefsten Wesen, als Heiland der Welt, als Retter, als Seligmacher, nicht erkannt. In ihrem Herz war noch nicht der zündende Funke der Liebe und der Liebe Gottes übergesprungen in ihr Herz, aber es war nicht wieder Jesus. Solche werdet ihr viele finden, besonders hier im Schwabenland, mehr als in anderen Teilen Deutschlands oder Europas. Auch hier spreche ich aus 55-jähriger Erfahrung, meine lieben Freunde. Das sind Menschen, die sind nicht wider uns. Und demzufolge sind sie nach den Worten Jesu für uns. Auch wenn sie Einzelgänger sind. Das heißt noch nicht, sie sind errettet. Das heißt noch nicht, sie sind Gottes Kinder und haben einen freien Eingang in die Herrlichkeit. Das heißt das noch nicht. Aber es heißt doch, wer nicht wider uns ist, der ist für uns. Und auch der Einzelgänger da, der die Dämonen ausgetrieben hat, der war ja nicht wider die Jünger Jesu. Der hat nur seinen Dienst getan als Auftrag, den er hatte. So wie es heute weit mehr Einzelgänger gibt. Nicht aus Pharisäismus, nicht aus der Meinung, die anderen sind ja all so dumm, die sind ja hinter dem Mond daran, die haben ja keine Ahnung, aber wir haben. Und die sich an einen Götzen hängen, ob das ein Mensch ist oder eine Idee oder eine Organisation, spielt gar keine Rolle. Und nur noch hier das Heil sehen und nicht mehr in Christus allein und nicht mehr in all denen, die das glauben. In der Brutalität, in der Einheit des Christus. Der besteht aus dem Haupt Jesus, aus der einen Hälfte Auswahl aus den Heiden, ich gebrauche absichtlich das Wort Heiden und nicht Nationen, aus den Heiden, wozu wir gehören, die entrückt werden vor der großen Drangsal und zum Teil aus Israel oder Juda und Israel oder Gesamt-Israel, aus der Trübsal, das steht im Griechischen, ein kleines Wörtchen, heraus aus der Trübsal. Und die beiden werden vereinigt. Und deshalb ist der Christus so, wie der Adam war vor seinem Fall, wie Gott immer gewesen ist und wie Christus immer gewesen ist und wie der Heilige Geist immer gewesen ist. Eine Einheit. Und wir leben jetzt in einer Zeitweise hier, und auch die Tierwelt in einer zeitweise Differenzierung. Und das ist Not und Glück zugleich. Darüber will ich jetzt nicht sprechen, das geben gewaltige Zusammenhänge. Großartig. Ich will nur so sagen, es gibt Einzelgänger immer wieder. Diese Einzelgänger sind Menschen, die eben von Gott so geführt werden, dass sie wissen, das ist mein Weg, und dann gehen sie ihn. Sie da wissen, da wird meine Seele gesättigt, und deshalb gehen sie hin. Und das darf man ihnen nicht übel nennen. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nein, wir glauben an die Einheit der Gemeinde. Wir glauben, dass alle, die Christi Geist haben, sein sind. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und das Gegenteil sind auch, wer Christi Geist hat, wenn Jesus alles geworden ist, der gehört ihm. Und wenn er keine Ahnung hat, was ein Äon ist und was der Kosmos ist, wenn er keine Ahnung hat, aber er gehört dem Herrn und er gehört dem Herrn Jesus. Und er klammert sich in allen Lebenslagen der Verzweiflung, der Einsamkeit, der Gefangenschaft. Oder auch inmitten von Mitläufern, aus denen ja unsere Großkirchen und großen Gemeinschaften und Organisationen zum großen Teil, nicht völlig, nein, das ist nicht wahr, aber doch zum Teil gehören. Einerlei, wer Christi Geist hat, der ist sein. Also, das war meine erste Vorbemerkung. Jesus war der größte wirkliche Einzelgänger. Er ging den Weg allein. Er hat das Opfer allein vollbracht. Er war als Einzelner eingegangen, allein und nahm zur Rechten Gottes den Ehrenplatz ein, den er dann geteilt hat und jetzt schon im Geiste teilt mit denen, die ihm als Glieder von Gott zugeordnet sind. Aus der Auswahl aus den Nationen oder den Heiden und aus der Auswahl aus Israel, besser aus Gesamt. Israel, die in verschiedenen Entrückungen auch entrückt werden. Es gibt nicht nur eine Entrückung. Unsere aber war nicht die Himmelfahrt Christi auch eine Entrückung, war nicht die Hinaufnahme des Henoch auch eine Entrückung. Steht nicht geschrieben, Henoch wurde entrückt. Wir sehen, wie die Entrückung ihre Vorbilder hat, wie dann die Haupthoffnung für uns ist, wie aber auch der Auswahlen, erstlich Auswahlen aus Israel. Die Verheißung besteht nach Gottes Wort, dass die dann auch noch entrückt werden, wenn wir schon droben sind. Und so wird der Leib, der Körper vervollständigt, der Christus Gottes, durch den alle Verheißungen, so viele es gibt, aus- und durchgeführt werden. Das ist unerhört. Meine lieben Geschwister, hier werden wir nie an ein Ende kommen, selbst wenn wir die kühnste Fantasie hätten und wenn wir die höchsten Wünsche hätten und die glühendsten Gebete zu Gott senden würden, da schießen wir alle zu kurz, um es mal so auszudrücken. Wir schießen alle zu kurz. Wir kommen an die Höhe unserer Berufung nicht heran, denn Gott tut weit über Bitten und Verstehen. Das steht im Epheserbrief. Weit über Bitten und Verstehen tut Gott. Dieses Wort hat mich schon unerhört getröstet. Also bitte, versteht irgendetwas. Der Heiland hat mich lieb und wird mich zu sich nehmen. Ich bin ein kleines Kind von 6, 8, 10, 12, 14 Jahren. Gibt es viele, die das fassen. Ich habe eine ganze Anzahl echter Kinderbeziehungen erlebt. Vor einem Jahr in Arosa. Eine ganze Reihe. Die Eltern schreiben mir ganz beglückt, dass ihre Kinder wirklich etwas empfangen haben und eine Verwandlung mit ihnen vorgegangen ist, die einfach neue Menschen geworden sind. Ja, wir müssen ein weites Herz bekommen. Wir lieben sie alle. Wir lieben sogar die, die uns nicht lieben. Und wir segnen sogar die, die uns fluchen. Denn die zu segnen, die uns segnen, das ist kein Kunststück. Das machen die Gauner auch. Die Verbrecher, Vereinigungen, die helfen aufeinander und treten füreinander ein und setzen ihr Leben ein, um einen zu befreien und so weiter. Aber die zu segnen, die uns fluchen, und die zu lieben, die uns hassen, und denen wohl zu tun, die uns verfolgen, das ist der stärkste Beweis des in uns lebenden Christus. Das ist der handfesteste, die Erhärtung und Darlegung, dass das wahr ist. Christus in uns ist die Hoffnung der gesamten unsichtbaren Welt. Das ist nämlich eine Benennung für die unsichtbare Welt, die Hoffnung der Doxa, der Herrlichkeit. Die ganze unsichtbare Welt wird genannt Herrlichkeit und der Doxa. Das ist eine ihrer Bedeutungen. Das Wort Doxa hat noch mehr Bedeutungen, denn jedes Schriftwort hat ja 7 Bedeutungen. Ja, und eine ist die gesamte unsichtbare Welt. Sie hat ein Hoffnungsgut, dass der Christus, der jetzt gebaut und gebildet wird, dass die Heiligen, du und ich, die jetzt berufen werden, dass die zusammen vereinigt mit dem Haupte hier heil werden, ihre Vollendung bringen. Das ist die Hoffnungsgut. Und Paulus schreibt, wir brüsten uns, wir rühmen uns. Dieses Hoffnungsgutes, das die Herrlichkeit, die Überwelt hat. Brüder und Schwestern, ich muss bezeugen, als wir das zum ersten Mal vor etwa 40 Jahren, 45 Jahren aufleuchtete, da habe ich gestaunt. Das war es nicht möglich. Doch, ist möglich. Und wir dürfen in dieser Richtung beten. Und dann tut Gott auch noch über unser Bitten, über unser Verstehen, über unser Glauben. Und nun will ich herantreten an die 12 Personen aus der Menschenwelt, die heilige Einzelgänger sind. Denn die Engel- und Geisterwelten, die sind ja geordnet nach Gruppen, nach welcher Zahl? 12 oder 70 oder 144.000 und so weiter. Die Zählzahl der Engel und Geister, der Engel und Dämonen. Ich sage es auf Griechisch und ihr sollt mir es auf Deutsch sagen. Die heißt Myriade. Auf Deutsch? 10.000, richtig. Also 10.000. Die Zählzahl der Engel ist 10.000. Seine Erfahrung sind 10.000 mal 10.000 und so weiter. Das hatte ich in der Prüfung. Ich hatte eine Prüfung abzulegen als Gymnasialaufbaulehrer. Das ist als alter Kerl. War einfach Befehl, eine Prüfung ablegen. Und da habe ich gesagt, naja, ich will meine Prüfung ablegen, wobei ich scheinbar meine Kinder prüfe, aber in Wirklichkeit die Herren Professoren prüfe, die da hinten hocken und zuhören. Da habe ich die Kinder gefragt, in Mathematik musste ich prüfen, zum Beispiel. Kannst du zählen? Ja, zähle mal. 1, 2, 3, 4. Gut, war richtig. Kannst du auch zählen, wie die Neger zählen, die gar keine Schulbildung haben? 1, 2, viel. Was mehr ist als 2, das ist viel. Da haben sie keine Begriffe mehr dafür. Das habe ich denen mal so erzählt im Unterricht. Ja, gut. Da sagte ich, ja, wenn man aber ganz große Zahlen zählen will, ganz große Schritte machen will, wie zählt man da? Ja, da zählt man in Potenzen. Da zählt man also 10 hoch 1, 10, 10 hoch 2 ist 100, 10 hoch 3 ist 1000, 10 hoch 4 ist 10.000, 10 hoch 5 ist 100.000 und 10 hoch 6 ist 1 Million und so weiter. Gut, das ist ja, nach welcher Zahl werden die unsichtbaren Mächte der Himmelswelten gezählt? Da haben aber meine Herren prüfenden Professoren, die mich geprüft haben, aber als in Wirklichkeit ich dann prüfte, die haben so geguckt, denn das haben die nicht gewusst. Glaubt ja nicht, dass die sogenannten Gezeigten alles wissen. Die wissen das Allereinfachste nicht oft. Bist du ein Kind Gottes oder nicht? Das ist die einfachste Frage. Und die wichtigste Frage, die man im Leben einem Menschen stellen kann und stellen muss, bei Gelegenheit, das wissen die nicht. Ja. Das wussten dann die Kinder und sagten, ja, das ist eine Myriade. Das ist richtig. Woher wissen wir das? Aus der Bibel, aus dem Buch der Wahrheit. Bumm, das war wieder so eine Granate für die liberalen Herrn Gelehrten. Ja. Ich will mehr nichts erzählen, sonst kommt ihr auf den Gedanken, ich wäre ein hochmütiger, eingebildeter Kerl. Das bin ich gar nicht. Ich bin sogar manchmal stolz auf meine Demut. Zeigen wir. Ich will euch jetzt 12 verschiedene Menschen nennen. Ganz verschieden untereinander. Aus den verschiedensten Berufen. Aus der verschiedensten moralischen Qualität. Verknüpft mit wunderbaren Dingen in ihrer Lebensführung. Damit wir Parallelen finden für unser Leben, damit wir die Zugbrücke finden zu anderen Menschen, die auch auf dem Weg zum Heile sind. Deshalb will ich euch jetzt dieses zwölffarbige Bild entrollen. Ich nenne euch zuerst die Menschen Abel, Henoch, Abraham, jetzt kommt eine Dame, Rahab, jetzt kommt einer, den kennt ihr vielleicht nicht. Hiel. Weiß jemand, wer der Hiel ist von euch? Ach, guck mal, die wissen es. Noch jemand? Ja. Das war der, der die Stadt Jericho, die verflucht war, wieder aufbaute und dabei einen doppelten Preis zahlen musste. Erstens, den erstgeborenen Sohn musste er opfern. Vorbild auf Christus. Zweitens, seinen letztgeborenen Sohn, der alles vollendete, der die Tora einhängte, den musste er auch opfern. Vorbild auf die Gemeinde, auf uns. Wenn euch jetzt nicht ein schauerndes Herz geht, dann weiß ich nicht, was ich euch noch sagen soll von der Würde des Evangeliums und von der Würde unserer Stellung. Das ist der Hiel. Aber ich wollte euch ja nur, weil die Spannung lösen, dass ihr nicht denkt, noch wie gehört. Wir werden es nachher hören. Sechstens David, siebtens Johannes der Täufer, achtens Maria, die Mutter Jesu. Die Katholiken sagen die Mutter Gottes, aber das ist ja nicht recht, die Mutter Jesu. Neuntens, kommt wieder so eine Dame wie vorhin, das heißt es, wenn wir die Maria nicht als Dame anreden wollen. Das Weib ab Jakobsbrunnen. Das war auch eine einzige Herrin. Ich erkläre das nachher. 10. Petrus, 11. Johannes und 12. und sein großen Bruder und Lehrer, Paulus, richtig. Von den 12. will ich euch jetzt etwas sagen. dass sie Einzelgänger waren, damit ihr manche Führung in eurem Leben verstehen könnt, damit ihr fähig seid, andere zu begreifen, die anders geführt werden als ihr, damit ihr fähig seid, Zugbrücken der Liebe und des Verständnisses zu schlagen zu anderen. Und wenn ein Mensch übertrifft, der ihn versteht, ach, das habe ich wie oft bei meinen Bahnfahrten, Eisenbahnfahrten erlebt, da geht ihnen das Herz auf, da sind die so froh und so dankbar und so glücklich. Das glaubt ihr gar nicht. Also ganz klein ist das, Hunderte von Erlebnissen. Hunderte, nicht ein Hundert, sondern Hunderte. Ein ganz kleines Erlebnis. Möglich, dass ich schon hier erwähnt habe. Möglich. Nur das sagt man zum zweiten Mal. Schon Jahre her saß ganz alleine im Abteil. Da kommt der Schaffner. Und da habe ich nicht so, wie das üblich ist, die Karte entgegengestreckt und habe dann irgendeine illustrierte Zeitung gelesen. Ich habe nie illustrierte Zeitungen im Zug gelesen. Schon um ein Zeugnis zu sein. Sondern ich habe den Mann mir angeschaut und sagte, Sie sehen so betrübt aus, haben Sie eine Last auf Ihrem Leben? Ja, sagt er, meine Frau ist krank. Ich habe zwei kleine Kinder daheim und habe niemanden, der nach den Kindern guckt. Ich wurde ganz allein in einem Häuschen und habe heute Morgen weg müssen um 4 Uhr zum Dienst und kam erst gegen Abend heim. Und denk, was werden da meine Frau und meine Kinder? Ach, das ist eine Last. Ach, das ist ja. Aber noch einer denkt an sie. Und da habe ich ihm das Evangelium gesagt. Da habe ich ihm von Jesus erzählt, der bei uns ist alle Tage, der bei den Armen, bei denen, die in Drangsal sind. Und der Mann war so dankbar. Der Mann sagt, ich danke Ihnen. Das hat ihm so gut getan. Und sein müdes, trauriges, fast verzweifeltes Angesicht begann zu strahlen. Ich sage nicht, er hat sich bekehrt. Aber ich sage an den, ist etwas von der Kraft und von der Macht der Liebe Gottes hineingedrungen in sein Leben. Und er hat sich dann so dankbar verabschiedet. Da sagt er, nicht ein Mensch hat mir seit Jahren eine solche Frage gestellt und sich nach mir erkundigt. Wir hatten ja alle nur ihren Fahrtausweis hingestreckt und haben sonst irgendetwas anderes im Blickfeld gehabt. Sie sind seit Jahren der erste Mensch, der einmal nach mir fragt und teilnimmt an meinen Nöten. Das tut ihr so wohl. Ich danke Ihnen dafür. Sag ich, ja, aber noch viel mehr Teilnahme als dieser arme, schwacher Mensch, der ich ja aussteigen muss. Wir kennen nicht mal unseren Namen, unsere Adresse. Hat der Herr Jesus für Sie. Geben Sie dem Ihr Leben. Schenken Sie dem Ihre Sorgen, Ihre Sünden, alles. Sie werden Wunder erleben. Wollen Sie es tun? Geben Sie mir die Hand drauf, dass ich es tue. So packe ich die Leute an. Ist das nicht unverschämt, so in ein Leben einzudringen? Nein, nein, das ist der Mut der Einzelgänger. Meine Freunde, aber ich bin ja noch beim Aufzählen, sehe ich, und meine Uhr geht so schnell. Also ich war zuletzt beim Weib am Nabokovsbrunnen, dann war ich beim Petrus, der Petrus war auch ein Einzelgänger. Oh, wie ist der gelaufen ans leere Grab. Aber der Johannes, der viel schneller war, weil er viel jünger war, der war zuerst dort. Aber der Johannes, weil er Angst hatte, der ist nicht hinein ins leere Grab. Der war zu zart gefallen. Aber der Petrus, dieser Fischer, der ist dann hinter Johannes angekommen, und ist dann hinein ins Grab und siehe da, da war die Kleider Jesu zusammengerollt. Wer hat die zusammengerollt? Ja, ein Engel. Haben wir eine Ahnung von dem großen, wunderbaren, unerschöpflichen Gebiet vom Dienst der Engel? Haben wir eine Ahnung? Die Bibel ist voll davon. Ich habe noch keinen gesehen. Habe ich auch doch mit keinem unterhalten. Aber ich könnte euch Dinge erzählen. Von Erlebnissen und Einsichten. Also, ein Engel hat das gesagt. Petrus, der Einzelgänger. 11. Johannes, der war auf der Insel Patmos, ganz allein, isoliert, und schrieb dort seine Offenbarung. Und 12. Paulus, Alle haben mich verlassen. Keiner spart mir bei. Sie werden dafür ihre Strafe bekommen. Bitte? Wie geht's weiter? Es werde Ihnen nicht zugerechnet. Nicht zugerechnet. Der Paulus, der Einzelgänger, wäre ein Thema für sich. Aber ich habe es ja 12 genannt, weil ich euch einmal in die Vielfarbigkeit und Vielgestaltigkeit und die vielfachen Lebens- und Licht- und Liebesbeziehungen und ein klein wenig Einblick verschaffen wollte. Es ist nicht die wichtigste Frage, bist du ein Einzelgänger oder nicht. In den ernstesten Dingen unseres Lebens, in dem Augenblick unserer Lebenshingabe, selbst wenn 1200 Leute in der Nachversammlung drumherum sind, ist der wirklich durchstößt zum Leben, der sich selbst loslässt, sein eigenes Ich und böses Herz, ist jeder ein Einzelgänger. Und in der Stunde deines Todes, Bruder und Schwester, oder wenn sie noch da sind, die noch nicht errettet sind, dann bist du auch ein Einzelgänger. Da tritt kein anderer für dich ein. Für sich selber steht dort der Mensch allein. Heißt es im Reiterlied aus Wallensteins Lager von Schiller. In der Stunde des Todes sind wir Einzelgänger. Ich habe ein-, zweimal in meinem Leben eine wirkliche Schau gehabt. Hat mir Gott, da war ich im wachen, halbwachen oder ganz wachen Zustand und da hat mir Gott mein Auge geöffnet. Aber was ich da gesehen habe, das verrate ich nicht. Der Paulus sagt ja auch nicht, was er gehört hat im dritten Himmel. Die köstlichsten Dinge müssen wir für uns behalten. Die glauben uns die anderen ja nicht. Die innigsten Liebeserfahrungen mit dem Herrn Jesus und mit Gott dem Vater und den Kräften des Heiligen Geistes müssen wir für uns behalten. Sonst halten die anderen uns für hochmütige Pharisäer, da sind wir lieber still und halten im Mund. Die vielen Stücke. Ja, ich trage Dinge mit mir herum, die hießen meine besten Freunde nicht. Jesus vertraute sich niemand an, denn er wusste, was in den Menschen ist. Was? Steht nicht in der Schrift, dass wir unsere Sünden bekennen und uns beichten müssen, steht ja nicht geschrieben. Und nun lesen wir, Jesus vertraute sich niemand an, denn er wusste, was in den Menschen ist. Er hatte uns ja auch gar nicht nötig, unerledigte Dinge Menschen anzuvertrauen, weil er in dauerndem Verkehr und Umgang mit Gott stand. Und sogar, jetzt sage ich was sehr Gefährliches, sogar Gläubige, die zu den Gliedern des Körpers des Christus gehören, die gehen nicht zur Buße und Beichte zu einem Priester. Sie bekennen auch nicht gegenseitig ihre Sünden. Wie es eine große Gnade ist, wie ich auch mache. Ich habe einen Bruder, den ja alle kennen, ich sage nicht, wer es ist. Dem bekenne ich, wenn auch nur ein böser Gedanke sich festsetzen will in meinem Herzen. Da gehe ich hin und sage es ihm. Und dann legt er mir die Hände auf und segnet mich. Und er macht es genauso. Sucht euch einen solchen Menschen. Es gibt aber, jetzt gebt gut Acht, außer der Einstellung des Vorhofs, wo man zum Priester geht. Der Priester bekennt niemand seine Sünden, das war der Priester. Außer dem Bruderdienst des Heiligtums zu einer, dem anderen, seine Sünden bekennt und miteinander und füreinander betet und segnet. Gibt es noch eine dritte Stellung? Der Geistliche richtet sich selbst. Verurteilt. gibt sich hin in einer ganzen Weihe, damit die letzten Barrieren brechen und der ganze Strom der Herrlichkeit in sein Leben mündet. Der Geistliche richtet sich selbst. Das ist die Stellung im Allerheiligsten. Und da war Jesus. Er vertraute sich niemand an. Er wusste, was im Menschen ist. Der wusste auch, was in den besten Menschen ist. Bitte, wir haben ja vorhin schon gehört von dem edlen Johannes, wie der sagt, hier, uns folgt er nicht nach, das muss man dem verbieten. Oder bei dem Petrus. Der Petrus hat sich selber verflucht. Er hat sich verflucht. Und hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, diesen Jesus von Nazareth, völlig unbekannt. Einer Magd gegenüber. Der Petrus. Meine Freunde, ich bin mir nicht bewusst, sagt Paulus, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Das ist ein Pauluswort. Brüder und Schwestern, es ist eine ernste Sache, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, uns selbst zu richten und davon keinen Gebrauch machen. Das ist schlimm. Ich bitte euch herzlich, richtet euch selbst. Denn wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Und wer sich selbst nicht richtet, wer Recht haben will, wer immer disputieren will, wer immer den anderen herabsetzen will, wer sich immer verteidigt und sich rechtfertigen muss vor anderen, vor seinen Geschwistern oder auch vor Weltmenschen, der wird einmal gerichtet. Und da sagt Gott, gut, wenn du dich rechtfertigen willst, gut, versuch's. Steht aber geschrieben, Gott ist es, welcher rechtfertigt. Und wer von Gott gerechtfertigt ist, der kann den Mut haben, mit den Worten, und stünd ich allein auf dem Plan, ich will bei dir bleiben. Das ist Einzelgängertum. Abel. Abel war allein. Und hat nicht gewusst, wie er seine Not, seine Schuld, sein Beladensein mit der Erbsünde und so weiter los wird, als dass er sein liebstes Schaf, ein reines Tier, opfert an seiner Stelle. Dass er sagt, ich will Gott hier mein liebstes Tier darbringen, als vielleicht nimmt er es als Opfer an meiner Stelle und ließ das Blut fließen. Und siehe da, als Vorbild auf Christus, das wahre Gottes Lamm, sah Gott das an und erkannte es an. Und der Kain, der ein tüchtiger Ackerbauer war und was geleistet hat, der brachte auch Opfer dar und sagte, damit wird doch Gott zufrieden sein, als Leistung. Und siehe da, das steht nicht in der Schrift, was ich jetzt sage, direkt, indirekt steht in der Schrift, aber nicht direkt. Und siehe da, der Rauch seines Opfers schwebte über die Erde. Und der Rauch des Opfers des Abel stieg empor. Als ein süßer Wohlgeruch. Jedes Mal, wenn du im Namen Jesu betest, oder zu Jesus betest, zu Gott dem Vater, jedes Gebet, nehmt das mit, was ich jetzt sage, ist vor Gott ein süßer Wohlgeruch. Ein süßer Wohlgeruch, an dem er Freude hat. Und wenn unsere Gebete droben im Lichte, in der Schönheit, im Glanz des Thrones Wohlgeruch sind, da lesen wir die Nase Gottes roch den süßen Duft und Wohlgeruch. Lesen wir das. Was ist denn dann die Antwort von einem Fluch, den ein Flucher ausspricht? Das ist ein Gestank in der Tiefe. Das habe ich schon manchen Menschen gesagt, die sind sehr erschrocken, dass alles, was mit der Tiefe zusammenhängt, mit der Augenlust, Fleischeslust, Mammonslust, Hochmut des Lebens, Rechthaberei, Zorn, Neid, Streit, Bosheit und so weiter, dass all diese Dinge, die von unten stammen und uns nach unten ziehen, dass all diese Dinge stinken, dass das ein Ort ist des Gestankes. Besonders jungen Menschen kann man damit ein Dienst tun. die sich ein bisschen fein anziehen und Parfum haben, rote Kolonie und so weiter, wenn man sagt, sie werden mal mit ihrem kölnischen Wasser, wenn sie ohne Christus bleiben wollen, hinabfahren an den Ort des Gestandes und des Grauens. Wenn man das denen sagt, erst aber mit Liebe, ich kann euch sagen, das ist etwas, habe ich oft erlebt. Ich sage nicht, ihr müsst es genauso machen, das sage ich nicht. Ihr habt andere Qualitäten, ihr könnt auf andere Weise dem Herrn dienen, aber das ist mein Weg, ich gehe weiter. Aber, zweitens Henoch. Henoch war ein Einzelgänger. Er ging, oder wirklich, er hielt Schritt mit Gott. Er eilte ihm nicht voraus, er ging nicht hinterher, er floh nicht Gott wie die anderen, seine Zeitgenossen, sondern er war wohlgefällig vor Gott und suchte nicht, frug nicht, darf man das tun, darf man das tun, darf man das tun, sondern er frug, was ist das Wohlgefallen Gottes? Und wer in seinem Herzen den tiefen Wunsch hat, oh Gott, ich möchte das tun, was wohlgefällig ist vor dir. Herr Jesus, ich möchte so sein, wie du warst. Oh, schenk mir dein Leben, schenk mir dein Herz, schenk mir deine Liebe. Ich möchte wohlgefällig vor dir sein. Das, was ich eben sah, das sei gestehen. Ganz junge Kinder schon. Wie alt bist denn du? Was hast du?
Neun.
Hast du das verstanden, was ich sage? Dass man dem Heiland sein Herz geben soll? Das hast du verstanden. Ja? Ich kenne genug Kinder, die mit 9 Jahren eine lebendige, klare Gewissheit ihres Heils empfingen und bewahrten. Mehr als wir alte verrostete Pharisäer. Das, was ich eben sage, das sei gestehen. Ganz junge Kinder schon. Wie alt bist denn du? Was hast du?
Neun.
Hast du das verstanden, was ich sage? Dass man dem Heiland sein Herz geben soll? Das hast du verstanden. Ja? Ich kenne genug Kinder, die mit 9 Jahren eine lebendige, klare Gewissheit ihres Heils empfingen und bewahrten. Mehr als wir alte verrostete Pharisäer. Ja, da also der zweite war der Henoch. Der fuhr gen Himmel. Er wurde entrückt, das steht das Wort Entrückung. Hinausgehoben, ein Einzelgänger. Er hat nicht noch ein paar schnell eingeladen, sondern er war eben allein. Und so ist die Gemeinde, wenn wir zusammengeschlossen sind, auch in gewissem Sinn eine Zusammenfassung von Einzelgängern. Drittens, Abraham. Ich berief ihn, steht in Jesajas 51, 2 und 3, als Einzelnen. Könnt ihr nachlesen. Er hat nicht das ganze Israel auf einmal berufen, sondern Abraham. Und aus Abraham ist dann Israel entstanden. Aus Abraham. Abraham sah. Aber er, Abraham selbst, war ein Einzelgänger. Viertens, Rahab. Die Rahab, die hatte keinen sehr schönen Beruf. Wer weiß, was sie für eine Erbmacht hatte, für eine Erziehung hatte. Wir Pharisäer wollen nicht den Stab brechen über diese Frau in ihrem Beruf. Wir wissen, sie hat erfahren, dass da das ein Volk, das behauptet, wir haben den lebendigen, wahren Gott. Ein kleines Volk. Und wir angegriffen von starken Völkern. Und dieses Volk besiegt die starken Völker und rückt immer weiter vor und kommt auf die stärkste Festung. Das war Hebron, die stärkste Festung. Und da wusste sie, dieses Volk ist von Gott. Und dieser Gott soll mein Gott sein. Wenn das der wahre Gott ist, will ich ihm gehören. Und da kamen 2 Männer. Und da wusste sie, diese 2 Männer sind von diesem Volk ausgesandt, als Kundschafter. Und die sagten, ja, wir werden verfolgt. Können wir uns, da sagte sie, ich habe ein schönes Versteck. Draußen auf meiner Veranda, da liegen Flachsstängel auf dem Wandteil. Und da schlüpft er hinein und ich stecke sie zu. Und wenn dann eure Verfolger kommen und wollen euch töten und umbringen, und da werde ich sagen, dass ihr schon längst weggegangen seid. Schon kamen die. Und er hat gelogen. Darf man lügen?
Nein.
Nein? Darf nicht lügen. Hat die Rab gelogen? Ja, er hat gelogen. Ja, die Unwahrheit gesagt. Nach menschlichen Denkgesetzen hat sie gelogen. Nach göttlichen Gesetzen hat sie ein Opfer gebracht. Hat sie das Höchste gewagt. Denn sie musste damit rechnen. Wenn die Verfolger diese versteckten Boten finden, da bringen sie die Boten um und die Rabe auch. Sie hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Aber sie hat gewusst, der lebendige Gott hat ein Volk, dem der Sieg gehört. Das hat sie gewusst. Und stellte sich auf seine Seite und war in der Wahl ihrer Mittel nicht sehr wählerisch. Meine Freunde,
auch Abraham hat gelogen.
Natürlich hat er Abraham gelogen, ein paar Mal sogar. Ich gehe noch weiter. Wo sitzt der Fritz? Wo sitzt er denn? Ach da, ja. Psalm der Christen steht, alle Menschen sind Lügner. Wenn wir sagen, ach, guten Tag, gnädige Frau, ich bin entzückt, Sie zu sehen, es freut mich, Sie sehen glänzend aus, gnädige Frau. Ja, Sie werden ja dauernd jünger und Ihr Kostüm, ach, wenn ich sowas höre. Ich habe das nie gemacht, aber das wird gemacht heutzutage. Das ist gelogen. Wenn ich sage, ich freue mich, ich bin entzückt, Sie zu sehen und denke, wenn die nur wäre, wo der Pfeffer wächst, das ist gelogen. Wir sind in einer Welt der Lüge, wo die Menschen die Lüge lieben und üben. Und die Lügner haben keine Verheißung einzugehen in die Oberstadt. Draußen sind die Lügner und die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die Ehebrecher sind draußen. Natürlich nicht endlos. Es kommt ins Gericht. Natürlich dauern die Gerichte lange, aber unterschiedlich lange. Wir sprechen nicht davon. Ich will nur sagen, die Rahab wurde aufgenommen in das Kapitel der Glaubenshelden als Vorbild für uns und für die unsichtbare Welt.
Und
welches Kapitel ist es? Welches Kapitel ist es? Im Hebräerbrief? Das 11. Hebräer 11. Hebräer 11 ist das Glaubenskapitel, in der auch die Hure Rahab aufgenommen ist. Einzelgängerin, die war Einzelgängerin in ganz Hebron. Es gibt sieben verschiedene Stufen, sieben verschiedene Hebron, die sind zerstört worden und auf die Trümmer ist ein neues Hebron aufgebaut worden.
Jericho.
Entschuldigt, Jericho. Dankeschön. Ja, Jericho. Ich bin die eigene Station zu weit gegangen, denn Hebron heißt Gemeinschaft und Jericho heißt Stadt des Fluches. Also Jericho. Es gibt sieben Jericho. Und in einem Jericho, ich glaube dem zweituntersten oder dem drittuntersten, hat man die Reste gefunden von dem Stadtmauerturm, in dem die Rahab wohnte. Und zwar durch amerikanische und englische Geschichtsforscher. Es gibt Dinge, die sind wunderbar. Bravo. Jetzt kommt der Hiel. Ich muss eilen, denn ich will euch die 12 Namen nennen. Hiel heißt Gott der Höhe. Hiel. Und dieser Hiel, der hat gewusst, das zerstörte Jericho steht unter dem Fluch Gottes, ist ein Vorbild für die verfluchte Welt. Und das soll nicht wieder aufgebaut werden. Aber wer trotzdem es aufbaut, der muss dafür seinen erstgeborenen Sohn und seinen letztgeborenen Sohn opfern. Und der erstgeborene Sohn ist in Israel ein gewaltiges Vorbild für den Herrn Jesus und für die Kraft Gottes. Und der Letztgeborene ist immer ein Zeichen seiner besonderen Liebe und Fürsorge. Von dem geschrieben steht, dass er mit vieler Liebe geliebt wird. Gott hat die Welt geliebt und liebt die Welt. Aber zwei werden genannt, die werden nicht nur mit Liebe geliebt, die werden mit vieler Liebe geliebt. Einer wird genannt, du viel geliebter Mann. Wer war das? Jawohl, das war der Daniel, der Prophet der Endzeit. Und dann steht in Epheser 2, Vers 4, wegen seiner vielen Liebe, nicht wegen seiner Liebe, wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Die Gemeinde des Körpers, des Leibes Christi, gehört zu den beiden vielgeliebten Gottes. Das ist natürlich der Sohn, der Sohn der Liebe ist, und der Geist der Liebe, der lebendige Gott, der einer ist, das ist klar, das geht ja rüber. Aber dann kommt der Daniel in die Gemeinde. Unglaublich, unglaublich, als ich das las und fand, habe ich meinen Kopf begriffen. Oh Gott, und ich soll zu dieser Gemeinde gehören. Oh Gott, ich bin es nicht wert, dass das der Fall ist. Hier baute Jericho wieder auf und wusste genau, ich muss einen hohen Preis zahlen. Und siehe da, vielleicht bei der Grundlegung des Steines, als der Boden ausgeschachtet war und ein großer Stein als Fundament gelegt wurde, vielleicht da, wir wissen es nicht, der älteste Sohn gestorben. Ich will jetzt nicht die Namen nennen, das führt zu weit. Ich will ja fertig werden mit den 12 Namen. Und dann, als die Tore eingehängt wurden, die Tore sind ein Bild für das Gericht. Im Tore wird gerichtet. Und die Tore sind das Letzte beim Aufbau. Das sind das Bild der Vollendung und das Bild der Gerichte. Gerichte führen zur Vollendung. Und da wurde der jüngste Sohn. Und der jüngste Sohn ist die Gemeinde. Wissen wir nicht, dass wir Menschen und Engel richten werden. Wissen wir nicht, dass wir die Welt richten werden. Und deshalb gehen wir die gleichen Sterbenswege wie der Herr Jesus. Wie er war in dieser Welt, ein Verfolgter, ein Gehasster und ein Ermordeter. So sind auch wir in dieser Welt. Wir sind nicht gewürdigt, des gleichen Todes zu sterben. Es geht uns noch viel zu gut. Das ist eine Erkenntnis, die kann auch den Liebigen. Meine Kinder, ich habe jetzt nur noch eine ist ja gestorben, mit einer Freude, sie geht zu Jesus, meine Jüngste. Als meine Kinder aber so 10, 12, 13 Jahre waren, sagten sie, Vater, wenn unsere Mutter gesund wäre, dann ging es uns viel zu gut, wenn wir auf andere Leute sehen. Sagten die Kinder, dass sie so groß waren. Welch eine Erkenntnis. Ich sagte, ja, das war. Komm, wir wollen Gott danken. Für alles. Meine Freunde, Hiel hat den Ältesten und den Jüngsten geopfert, damit die Stadt des Fluches Jericho wieder aufgebaut wurde. Und Jericho ist ein Vorbild. Jericho heißt auch Mondstadt. Der Mond ist ja auch ein Bild Satans. Der Mond. Die Sonne ist ein Bild Christi. Ach, was sind das alles für Weiten und Tiefen und Zusammenhänge. Weiter, sechstens, das war David. Sechstens David. Auch David war in seinen schwersten Wegen ein Einzelgänger. Ich erwache, schreibt er einmal in einem Psalm, als er auf der Flucht war, ich erwache und bin noch bei dir. Ich ein Wort. Das bete ich oft morgens. Herr, ich erwache und bin noch bei dir. Du bist bei mir, ich bin bei dir. David war ein Einzelgänger. Der wurde gar nicht sehr ernst genommen, als der König von Israel ausgesucht wurde. Der war draußen bei dem Kleinvieh. Dem hat man nicht einmal das Großvieh anvertraut, sondern nur das Kleinvieh. Ja, habt ihr keinen mehr? Nicht noch einen Sohn? Doch, aber der ist draußen. Na, holt ihn mal rein, den kleinen, rötlichen David. Und der wurde der König, der Einzige, verfolgt, geschmäht, das dem Tode nahe. David hat sich manchmal retten müssen durch Betrug und Verstellung. Einmal bei den Philistern wurde er erkannt, das hat der König David. Und da ließ der Philisterkönig, der wurde dann wurde gemeldet, wir haben den König von von Juda, von Israel gefangen. Da ist er. Draußen steht er am Tor und lässt Speichel in seinen Bart triefen. Speichel. Und tritt mit dem Finger an die Tore. Hat sich benommen. Er war ein Simulant, wie ein Verrückter. Na, dass der König sagt, das ist ja ein Verrückter, der da den Speichel in Bart triefen lässt und mit dem Finger sagt, bitte, ich habe genug Verrückte, ich will nicht noch einen dazu haben. Und hat ihn laufen lassen. Welch ein Einzelgängertum von Demütigungen.
Und hat ihn laufen lassen. Welch ein Einzelgängertum von Demütigungen. Der Weg der Einzelgänger ist oft ein Weg von Demütigungen, stärkster Art und ist unabhängig von unserer moralischen Vollkommenheit und Sündlosigkeit. Die gibt es nämlich nicht. Niemand von uns ist sündlos, vollkommen, total. Wir leben in der Heiligung, jawohl. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen, ganz gewiss. Aber nicht. Unsere Sündlosigkeit ist unsere Rettung, die gibt es nicht, sondern die Sündlosigkeit Jesu, der für Sünde gemacht wird, das wir wissen nicht, der ist unsere Rettung. Wer sich auf etwas anderes verlässt als auf den Herrn allein, ist ein verlorener Mensch. Deshalb suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Das habe ich allein in den letzten 14 Tagen mindestens 100 Mal gesagt, auf der Straße und in den Eisenbahn suchen, wo es war. Suche Jesus, ich nenne bewusst den Namen Jesus. Ja. Hier ist er, Fritz Fleder hat ein Kind anstecken. Jesus lebt. Das selber haben übrigens meine Enkelkinder. Jesus lebt. Und da frug ich ihn dahin. Hast du auch schon Schwierigkeiten gehabt? Oh ja, sagt er. Manche, die sind es, das wird Jesus in Haft bekommen. Meine Freunde, wer von jedermann gelobt wird, über dessen Leben steht ein Wehe, Wehe, wenn euch jedermann wohlredet. Das sind alles Dinge, die gehören mit hinein in das Thema Einzelgänger. Ich gehe weiter und dann gibt es der Täufer. Johannes der Täufer. Das war auch ein Einzelgänger. Nummer 6 war David, Nummer 7 der Täufer. Johannes, wir kommen ins Neue Testament hinein. Ihr braucht nur die Geschichte nachzulesen. Die graue nach der Geschichte. Sein Haupt auf einer Platte. Und der Herodias, den König vorgesetzt, grauenhaft, Weg der Einzelgänger. Der Weg der Einzelgänger ist immer ein Weg des Sterbens und des Geschmähtwerdens. Ist aber zugleich ein Weg des Erfülltwerdens mit den Größen und Wonnen und Seligkeiten des Heiligen Geistes. Der den Mut hat, sich dafür zu entscheiden. Oh Gott, ich will hier auf Erden ein armer, geplagter Kerl bleiben. Aber ich will von dem Reichtum deiner Fülle randvoll und überfließend werden. Wenn ihr ihm das sagt, dann tut Gott nicht nach eurem Bitten, sondern weit über euer Bitten hinaus tut er. Und darauf rufen wir uns. Wenn ich sowas für eine Verheißung finde, dann lege ich meine Bibel auf meinen Schreibtischsessel und kniee nieder und lege meine Hände drauf und sage, oh Herr, das hast du verheißen, bitte, bitte gib mir etwas von deiner Freude, deiner Kraft, deinem Ziel, deinem Segen und nimm mich ganz dir zu eigen. Und das tut gut. Oder wenn ich wach werde, muss nachts ein, zwei Stunden wach bleiben, aus verschiedenen körperlichen Gründen, dann hebe ich die Schalen meiner Hände empor zu Gott und sage, oh Gott, fühle mich mit deiner ganzen Seele und mach mich leer von all meinem eigenen Ich-Dreck. Von allem, was nur irgendwie in mir sich festsetzen will. Oh, erfülle mich mit dir. Und entleere mich von allem anderen, was du nicht bist und ich nicht mein. Ich spreche in die Hände entgegen und spüre, wie die Kräfte in die Schalen unserer Hände gelegt werden und hineinströmen in meinen Körper. Ich habe früher nicht gewagt, den letzten Satz zu sagen. Seitdem ich aber hin und her im In- und Ausland Menschen traf, die sagten, im kleinen Gespräch, Adolf, was du eben da schilderst und erzählst, das erlebe ich seit Jahren auch, haben die Brüder und Schwestern gesagt. Heilige Einzelgänger. Denn es wurde ja so gebetet, Männer sollen heilige Hände emporheben, falls nicht falsch, evangelisch oder katholisch, sondern emporheben,
emporheben. Und diese emporgehobenen Hände und die Füße, die auseinandergestellten Füße, so fest wie Schwamm, die bilden den Vorhof und das bildet das Heiligtum und das ist das Haupt, ist das Allerheiligste. Aber ein Abbild der Sitzung des Tempels, das nur nebenbei, das nur ganz nebenbei. Also, ich will weiter fortfahren, der Täufer war ein Einzelgänger. Achtens, welch eine Einzelgängerin die Maria war, haben wir alle keine Ahnung. Erste Frage, wie alt war denn die Maria, als der Herr Jesus geboren wurde? Wer weiß es? Wie ist die Antwort? Maria, wie alt war sie? Ich sage es genau, 15 Jahre alt. Ihr Pharisäer, meint ihr, dass er sagt, oh, was 15 Jahre ist das Kind? Nein, nein, im Orient ist man mit 15 Jahren kein Kind mehr, da ist man ein Weib. Ich habe das nach den gründlichen Quellen nachgelesen und erforscht. Maria war 15 Jahre alt, als sie den Herrn Jesus gebar. Und, musst du wissen, ich werde gesteinigt. Denn wenn ein Weib schwanger ist und der Vater weiß nichts davon, der Ehegatte, dann muss sie gesteinigt werden nach dem Gesetz. Ja, das sind Sachen. Und der Josef, der sagte, meine Maria, meine reine Maria, mit der er nie Umgang hatte. Die hat ein Kind. Woher? Oh Gott. Ich muss sie ja melden. Ich muss sie ja der Behörde melden. Ich muss ja gesteinigt werden. Und ich kann gar nicht glauben. Was macht der Josef jetzt gemacht haben? Der war auch ein Einzelgänger. Ich kann ja nicht alle Einzelgänger das so nennen. Das wären Jahrhunderte. Aber der Josef hat sehr gelitten. Bis er einen Boten bekam, den Gabriel, der gesagt hatte, da hat er sich vorgenommen, ich gehe fort, ich lasse sitzen und gehe fort und brenne dir schon, kann kommen, was will. So in seiner Verzweiflung. Und da sagt der Gabriel, bleibe bei mir. Das die ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Sowohl in der evangelischen auch in der katholischen Kirche. Ich sage nicht alle Geistlichen, aber in den beiden Kirchen. Die Verhandlungen, ob man die Tatsache der Parthenogenesis, wie die mal Fremdwort nennen, der Jungfernfreudung, ob man die nicht streichen sollte. Denn die meisten Menschen sagen das glaube ich doch nicht. Die meisten Menschen. Und da steht in Maria drin.
Und der Josef, der sagte, meine Maria, meine reine Maria, mit der ich nie Umgang hatte. Die hat ein Kind. Woher? Oh Gott, ich muss sie ja melden. Ich muss sie ja der Behörde melden. Ich muss ja gesteinigt werden. Und ich kann es gar nicht glauben, was macht der Josef jetzt gemacht haben. Der war auch ein Einzelgänger. Ich kann ja nicht alle Einzelgänger der Schrift nennen. Das wären Jahrhunderte. Aber der Josef hat schwer gelitten, bis er einen Boten bekam, den Gabriel, der gesagt hatte. Und da hat er sich vorgenommen, ich gehe fort, ich lasse sitzen und ich gehe fort und brenne durch und kann kommen, was will. So in seiner Verzweiflung. Und da sagt der Gabriel, bleibe bei ihr. Das, die ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Sowohl in der evangelischen, auch in der katholischen Kirche. Ich sage nicht alle Geistlichen, aber in den beiden Kirchen. Die Verhandlungen, ob man die Tatsache der Parthenogenesis, ich will mal das Fremdwort nennen, der Jungfernzeugung, ob man die nicht streichen sollte. Denn die meisten Menschen sagen, das glaube ich doch nicht. Die meisten Menschen. Und da stand nun Maria drin. In dem Wissen, nach dem Gesetz,
muss ich gesteinigt werden. Was haben wir gemacht aus ihrer Geburt? Was haben wir gemacht? Propaganda mit fröhlichen Weihnachten steht auf jedem Schweineschinken und auf jeder Unterhose. Fröhliche Weihnachten und auf jeden Geschenken. Und in Wirklichkeit war Weihnachten für die Maria eine Sternzeit der Angst. Und der Josef, der wusste nicht wohin. Einzelgänger. Im tiefsten Sinne. Denkt mal darüber nach. Versetzt euch mal hinein in die Lage. Weiter. Ich komme dem Ende zu. Nummer 9. Das Weib, noch eine Frau. Schon die dritte. Die erste Frau, die war Rahab, und die zweite Frau war die zweite Frau. Nicht die Maria, und dann kommt am Jakobsbrunnen, die dritte. Am Jakobsbrunnen in Sichur. Die Frau ging am Mittag an die Quelle, um Wasser zu holen. In der heißen Mittagszeit ist im Orient kein Mensch unterwegs zur Beschäftigung da. Ziehen Sie sich zurück in den Schatten und halten Ihre Siesta. Ich habe das erlebt in der Türkei und habe das erlebt in Kleinasien und in Nordafrika. Habe ich das erlebt. Sie wusste, alle Frauen wissen, was ich für eine bin. Und hat sie sich geschämt. Und da ging sie nicht, wenn sonst gegen Abend, wenn es kühl wurde, da kamen dann die Frauen und Mädchen und haben da ihr Wasser geholt. Da wurde erzählt und so weiter und so weiter. Und sie ist aber hinaufgegangen am Mittag. Und der Herr Jesus ist hinaufgegangen am Mittag, um sie zu treffen. Was sind das für Dinge? Und als der Herr Jesus kam, da hat sie ein theologisches Gespräch angefangen, diese Frau. Sie sagte, ja, wo soll man anbeten? Wir Samaritaner, wir sagen, wir beten da an. Und ihr aus Israel, ihr sagt, man müsse in eurem heiligen Lande anbeten, in eurem Tempel und so weiter. Und da sagt der Herr Jesus, hole deinen Mann. Da sagt der Herr, ich habe keinen Mann. Sagt er, ja, du hast recht, du hast keinen. Fünf hast du gehabt. Und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Oh, da hat sie gemerkt, hier redet Gott zu mir. Dieser Fremdling kann das unmöglich wissen. Woher weiß er das? Das hat der lebendige Gott ihm geoffenbart. Und dann lief sie hinab und sagte, hier ist einer, der hat mir alles gesagt. Komm, hier, sehe. Und hat die Leute, hat sich nicht mehr geniert und ließ ihre Krüge stehen. Und eine Einzelgängerin, die hat den Mut gehabt, ihre Sünde zuzugeben und wurde errettet. Wunderbarer Heiland, wunderbarer Heiland. Das ist etwas. Ich habe mal in Mannheim von einer gläubigen Schwester, die meine Versammlung gab, kam in Mannheim, ich sag, in Sebu, einen Vortrag gehalten vor etwa 30, 26 Mädchen, jungen Frauen. Mädchen, die herumstreunten und die kein Klavier hatten und jeden Nacht bei einem anderen Mädchen schliefen, von der amerikanischen Armee. Und die Schwester sagte, Bruder Heller, ziehen Sie ja keine Bibel heraus und lesen Sie was vor, zu Anfang. Oder beten Sie ja nicht, die lachen Sie aus, sondern fangen Sie einfach an zu erzählen. Ich habe gesagt, der Onkel Adolf, der kommt nächste Woche. Das ist ein Mann, der ist viel rumgereist, der hat allerhand erlebt. Der weiß allerhand Dinge, grausige, wunderbare Dinge. Den müsst ihr mal hören. Und da haben sie immer abends, so vor dem Abendessen, so eine Stunde Zeit gehabt und haben da Handarbeiten gemacht und so weiter. Die waren dann gesammelt worden und wurden da untergebracht und wurden dann ihrem Beruf wieder zugeführt und mussten dann in der freien Zeit in ihr Heim kommen und so weiter. Die rauchten alle, obwohl es streng verboten war, auf dem WC. Auf dem WC rauchten sie alle. Aber was wollte die Schwester machen? Ach, ich kann euch sagen. Also, ich bin gekommen, war sehr interessiert, diese Damen da zu sehen. Und haben mal so um die Ecke geguckt. und habe gedacht, na, was wird das werden? Und habe dann erzählt, den kommenden Abend, meine Damen, freue mich und wünsche, dass wir jetzt eine angenehme Stunde haben. Ich will euch Verschiedenes erzählen, noch ganz angefangen zu erzählen, von Vagabunden und Lumpen und Mördern, die ich getroffen hatte und so weiter und so weiter. Und das hat mich richtig interessiert. Ja. Nach 45 Stunden, anderthalb Stunden, waren nur noch ein oder zwei, denen nicht die Tränen in den Augen standen. Ich habe ein bisschen auf die Tränendrüsen gedrückt. Ich habe gesagt, ihr habt doch eine Mutter gehabt. Lebt sie noch? Und was denkt sie und weiß sie von euch? Oh, was seid ihr verrannt? Glücklich wollt ihr sein. Ja, seid ihr denn glücklich geworden mit euren Stinkzigaretten und mit eurem Saufen und mit euren Nägern und mit eurem Sündenleben? Ist das erledigt? Ist das erledigt? Das müsst ihr zu Jesus bringen. Das dürft ihr bringen. Der wartet auf euch. Der hat euch lieb. Der stellt euch nicht hinaus. Der sagt euch, oh, diese dreckigen Weiber da. Nein, nein, der hat euch. Also, ich habe versucht, euch ganzes Herz auszugießen und die ganze Liebe Jesu auf dich zuströmen zu lassen. Einer der 16-Jährigen, das war die einzige, die vollkommen bewusst ablehnte. Sie zog die Beine übereinander mit ihrem Mini-Mini-Mini-Röckchen und sagte, nein, für was habe ich denn meinen Körper? Ich will weiter so sündigen. Ja. Was soll man da sagen? Was kann man da machen? Nichts. Man kann es nicht reden. Aber einige kamen zu mir in die Aussprache und kamen zum lebendigen Glauben. Haben ihr Leben dem Herrn gegeben. Ah, das ist etwas. Das war ein armer Einzelgänger. Aber sie wurden dann, so einige kamen dann in die Dienststellung zu einem Freund von mir, wurde da Mädchen, Hausangestellte und so weiter und so weiter. Da muss er etwas erlebt haben, um die ganze Not der Einzelgänger zu verstehen. Man soll die nicht schimpfen, man soll Mitleid mit ihnen haben. Diese armen, zerrissenen Menschen. Wenn ihr wisst, wie es bei denen aussieht, ich habe ihre Tränen gesehen, ich weiß es. Weiter! Wir waren beim Weib am Jakobsbrunnen. 10, 11 und 12, Petrus, Johannes, Paulus. Ja, da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wir wissen, dass Petrus ein Einzelgänger war. Sowohl in seinem Bekenntnis, so wie das Volk des lebendigen Gottes, war ein Einzelgänger, der ist den anderen voraus gewesen. War ein Einzelgänger, wie ans Grab gerannt ist. Und so weiter und so weiter. Petrus, er war ein Einzelgänger, als er den Herrn verraten hat. Und sich versucht hat. Und hat ausgehabt, der starke Petrus, ausgehabt vor so einem Dienstmädchen, vor einer Magd. Meine Freunde, Einzelgänger in den entscheidendsten Augenblicken seines Lebens. Aber er war auch ein Einzelgänger, als ihm das Herz schlug, wo der dann zurückfand zu Jesus. Ja. Und dann ist er mal seine theologisches Examen hören, das er ablegen musste. Und seine Ernennung, Weite meine Schafe. Das ist alles so groß. Ich kann es euch nur andeuten in diesen Minuten. 11. Johannes auf der Insel Patmos, Mutter Seelen allein, fällt sich die Insel. Vielleicht war manche von euch schon dort. Ich bin dran vorbeigefahren im Schiff. Hat man mir gezeigt, siehst du, das ist Patmos. Da war der Johannes. Da hat er seine Apokalypse, seine Offenbarung geschrieben. Ein heiliger Einzelgänger. Und Paulus. Alle verließen mich, keiner stand mir bei. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Ich lese, und der größte und herrlichste und wunderbarste Einzelgänger, der Herr Jesus, ist als Einzelner aus der höchsten Höhe in die tiefste Tiefe gegangen, ist für Sünde gemacht worden, verschmäht und gehasst, angespien und ermordet. Und hinausgefahren in alle Himmel, durch alle Himmel hindurch, über alle Himmel hinüber, hat Platz genommen als Einzelgänger zu Rechten Gottes. Und zuerst seine Gemeinde, euch und mich, die Auswahlen aus Israel, aus der Traumzahl, die bald kommt, die zunächst als sein Körper. Und dann ganz Israel, und dann die Nation, und dann die Geistermächte, die Finsternismächte. und die Lichtknechte der Gesetzlichkeit und die Toten und Verdammten in den untersten Erdern der Erde, um alle die herauszulieben, damit alle in Gott eine Wohnung finden und Gott in allen wohnen kann. Dazu war er Einzelgänger. Und wir sind auch Einzelgänger, unbewusst oder unbewusst, anderen ein Zeugnis und ein Segen zu sein und anderen, sowohl Geistermächten oben als unten, Menschen um uns, Menschen neben uns, unsere Freunde und Feinde, um allen ein Zeugnis zu sein, dass sie packt, dass sie bewegt, dass sie reizt zur Nachahmung. Denn wenn Leute dich sehen, dann sagen sie, so wie die ist und so wie der ist, so sollte ich auch sein. Ich sollte auch in der Bibel lesen. Ich sollte das Rauchen sein lassen. Und so weiter und so weiter. Da sagen sich die Leute. Und dadurch sind die einen verärgert und haben Wut auf euch und die anderen fühlen sich angezogen. Und ihr werdet einmal in der Ewigkeit sehen, ihr lieben Gotteskinder, ihr gesegneten und ersehnten Gottes, wie viele Menschen ihr, ohne es zu wissen, ein Segen und ein Anstoß zum ewigen Leben gewesen seid. In den ernstesten Stunden, in den wichtigsten Stunden sind wir alle Einzelgänger. Aber das Ziel ist, dass wir alle in ihm und er, der lebendige Gott, in allen ist. Halleluja! Amen.